Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. In unserer Interviewreihe habe ich mit Dr. Birgit Wollenberg gesprochen. Sie ist die Leiterin des Gesundheitsamts in Marburg, das für die Stadt und den Landkreis gleichermaßen zuständig ist. Natürlich geht es um Corona, die aktuelle Lage, die neuen Einschränkungen sowie Maßnahmen und Strategien zum Infektionsschutz, ihre Rolle, die Kapazitäten unseres Gesundheitsamtes und Systems sowie ein hoffentlich hoffnungsfroher Blick nach vorn. Leiterin des Marburger Gesundheitsamtes Birgit Wollenberg schon in der Leitung. Hallo Frau Wollenberg, können Sie mich hören?
Ja, sehr gut. Schönen guten Nachmittag.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn es ist ja gerade eine sehr dynamische, wie die Kanzlerin heute Morgen sagte, dramatische Zeit. Deswegen gleich die erste Frage: Wie haben Sie denn gestern diese Besprechung Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten quasi verfolgt, beziehungsweise auf das Ergebnis gewartet? Denn das Ergebnis kam ja überraschenderweise dann auch schneller, als man vielleicht vermutet hätte.
Ja, also wir haben natürlich auch selber gespannt gewartet, was herauskommen wird. Wir hatten ja aber schon vorab Meldungen, dass es wahrscheinlich so einen Lockdown im Privaten geben wird. Und deswegen war ich jetzt nicht überrascht, aber ich war froh, dass diese Entscheidung jetzt so schnell getroffen wurde, weil wir dringend Instrumente brauchen, die jetzt den steilen Anstieg dieser exponentiellen Kurve stoppen kann.
Genau, es ist ja sehr, sehr dynamisch, weil gestern habe ich noch mit Ralf Dörschel vom Weltladen gesprochen. Der wollte eigentlich am Freitag die globale Mittelhessen, also unser Filmfestival, eröffnen und hatte eigentlich gehofft, dass es doch beim 4. November bleiben wird, dass da erst, wie man vorher dachte, die Einschränkungen losgehen. Jetzt ist es der 2. November, die globale Mittelhessen ist jetzt schon abgesagt. Hat Sie es überrascht, dass es dann doch so schnell kommt oder wie sehen Sie das als Medizinerin?
Ja, ich hatte auch mit dem 4. November gerechnet, weil das so eine Vorabinformation war, die wir ja alle erhalten hatten. Die Kanzlerin hatte ja aber auch gesagt, jeder Tag zählt. Und insofern passt das dann auch wieder, dass es jetzt so schnell wie möglich umgesetzt wird.
Wir wollten eigentlich über die Allgemeinverfügung vom Samstag sprechen. Die ist jetzt ja wieder obsolet. Vom Prozedere, so sehe ich das ja als Laie, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben das jetzt besprochen. Der Ministerpräsident Volker Bouffier muss das dann in seinem Corona oder in seinem Kabinett dann mit dem Sozialminister verhandeln. Der muss dann das in trockenen Tüchern gießen, das heißt einen Text schreiben, wo das da alles draufsteht. Und dieser Text muss dann zu Ihnen kommen. Wie weit ist das denn gediehen und wie schnell geht es denn?
Wir erwarten, dass wir das vorm Wochenende haben. Heute oder morgen werden wir sicherlich den Text bekommen.
Mhm. Und was steht drin, also für den 2. November ab dem nächsten Montag?
Ja, wir erwarten, und das weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht, das weiß ich auch dann erst, wenn ich selber den Text habe, da stehen dann die Einzelheiten drin, wie es genau gehen soll, also noch mehr Details. Das, was jetzt schon veröffentlicht ist, bleibt natürlich bestehen, aber dann geht es um konkrete Umsetzungen. Es gibt dann immer noch konkrete Fragen. Alles, was dann genau nicht erwähnt wird, wird dann nochmal genau aufgeführt. Was darf auf sein, was darf geschlossen sein? Und da wird sicherlich noch ein paar Detailfragen geklärt werden. Auf die warten wir auch.
Gut, das ist ja jetzt in den Medien omnipräsent. Können Sie vielleicht so einen Überblick geben, was Sie, was wir eigentlich jetzt schon wissen? Was es für Einschränkungen am Montag, wo auch viele Einrichtungen hier in Marburg betroffen sein werden, was es da geben wird?
Ja, ganz generell soll alles geschlossen werden, was mit Freizeit zu tun hat. Das ist der Sinn dahinter. Und alles, was mit Freizeit zu tun hat, ist zum Beispiel Gastronomie, also Restaurants und Kneipen und Bars, aber auch Sport, alle Sportaktivitäten vor allen Dingen drin. Da kann sich jeder schon wieder darauf einstellen, wie wir es ja schon mal hatten, die eigenen Sportaktivitäten nach draußen zu verlegen die nächsten Wochen. Die sollen eben nicht mehr drinnen und nicht mehr in der Gruppe stattfinden. Und damit verbunden ist auch Fitness, ist dann gesperrt. Und auch Sauna, was offen bleibt. Und im Unterschied zum März ist das von Anfang an die Physiotherapiepraxen aufbleiben. Alles, was mit medizinischer Versorgung zu tun hat. Auch weitere medizinische Heilberufe, ich kann es nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel auch Ergotherapie bleibt auf. Und was für unsere persönliche Versorgung wichtig ist, auch die Friseure bleiben auf. Das ist auch ein Unterschied zum März.
Konkret fand ich ja hier in Marburg schön, das Gassmann-Stadion war jetzt die ganze Zeit auf, ich glaube so ab Mai, Juni. Und da haben sich natürlich viele Vereine entsprechend von Hygieneregelungen dann doch beteiligt. Wahrscheinlich war es in anderen Vereinen ähnlich, die einen Sportplatz draußen haben. Wird er offen bleiben oder wird das Gassmann-Stadion dann geschlossen werden?
Das muss letztendlich natürlich der Hausherr entscheiden. Das kann ich nicht vorwegnehmen. Draußen darf man ja beim Sport bleiben. Also das ist jetzt nicht verboten, aber es kommt darauf an, wie die Betreiber vom Gassmann-Stadion die Gesamtsituation bewerten. Da kann ich nicht vorgreifen.
Sie haben gerade auch gesagt, also als wir noch nicht auf Sendung waren, Sie gehen gerne ins Theater und ins Kino. Was sagen Sie denn jetzt der Intendantin Carola Unser und der Kinochefin Marion Klosmann, dass die schließen müssen, weil eigentlich irgendwelche Fälle aus diesem Bereich der Kinos, der Theater, sind ja nicht bekannt. Also weder hier aus Marburg noch irgendwie sonst, dass das irgendwie Hotspots wären oder so Quellen von Infektionen. Was sagen Sie denn hier in Marburg?
Ja, also erstmal ist es natürlich sehr bedauerlich, dass es so weit jetzt gekommen ist. Also das tut mir persönlich sehr leid für die Theater und für die Kinos, dass sie jetzt wieder schließen müssen. Allerdings werbe ich auch um Verständnis. Ich glaube tatsächlich, dass es notwendig ist und richtig ist. Und das liegt daran, dass die Ansteckungen einfach von Mensch zu Mensch nur gehen. Da, wo Menschen zusammenkommen, findet die Ansteckung statt. Und die Dynamik, die wir jetzt haben mit dem exponentiellen Verlauf, das heißt die Zunahme der Fälle, die geht so rasant, die Verdoppelungszeit ist so kurz, dass wir unsere Gesundheitssysteme, vor allen Dingen auch die Krankenhäuser, in Kürze überlasten werden, wenn wir jetzt nicht ganz harte Maßnahmen machen. Hart und kurz, also 4 Wochen ist schon jetzt auch eine Zeit, die wir dann wieder überblicken können. Und dann wird es ja wieder aufgehen, hoffentlich, dass wir die Zahlen einfach wieder stoppen, dass wir die Dynamik stoppen. Das ist so notwendig, dass es aus meiner Sicht leider sein muss, auch Theater und Kinos auch wieder zu schließen, weil wir zwar nicht nachgewiesen haben jetzt im Einzelnen, dass die Infektion jetzt genau im Kino oder im Theater oder im Restaurant betrifft, die ja auch stattgefunden hat. Aber wir wissen eben bei den meisten Fällen gar nicht mehr, wo es stattgefunden hat. Wir können eben gar nicht mehr sagen, wo war es denn. Es war irgendwo, wo Menschen aufeinander getroffen sind, leider eben trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Also ich glaube, wir waren erfolgreich darin, diese Zwischenphase zwischen der ersten und zweiten Phase möglichst lange rauszuschieben. In unseren Nachbarländern ist es ja schon viel früher losgegangen wieder. Und ich glaube, das war schon auch ein Erfolg, dass wir uns gut an die Regeln gehalten haben, dass wir sehr gute Regeln entwickelt haben, sehr gute Hygienekonzepte und auch viele der Bürger mitgemacht haben. Aber die Pandemie ist auch etwas, was nach bestimmten Regeln verläuft. Und was wir jetzt sehen, ist sozusagen das Bilderbuchgeschehen einer Pandemie. So ist einfach eine Pandemie. Die ist lange Zeit unter der Decke. So war es auch bei uns. Diese Infektionen sind einfach so stillschweigend doch von einem zum anderen gegangen. Und irgendwann bricht das dann durch. Und wenn es angefangen hat, wieder durchzubrechen, so wie es jetzt ist, es wirklich durchgebrochen. Es ist wie ein Dammbruch gerade. Dann bleibt einem einfach nichts anderes übrig, als ganz harte Maßnahmen zu machen. Und deswegen werbe ich an dieser Stelle für Verständnis und für Solidarität.
Haben denn die Gesundheitsämter, also die verwaltenden Organe oder auch die Politik, haben die denn ihre Aufgaben gemacht? Also ich erinnere mich, vor 2 Monaten, da fing die Diskussion zur zweiten Welle an und da gab es dann auch ein Hin und Her, kommt sie, kommt sie nicht. Manche haben dann, auch Virologen haben dann gesagt, wir sind ja längst in der Dauerwelle, also als es noch gar nicht so schlimm war wie jetzt. Und aber aus epidemiologischer Sicht müsste man ja eigentlich klar gewusst haben, diese zweite Welle kommt. Also genauso sicher wie die nächste Grippewelle kommt. Eigentlich hätte man das ja ziemlich genau wissen müssen und deswegen die Frage, hat man eigentlich die Zeit genutzt im Bereich Gesundheitsamt oder im Bereich Politik?
Ja, ja und nein. Also, dass die zweite Welle kommt, das haben die sich damit auskennen, glaube ich, schon gesagt. Also dieses Fachwissen, wie Pandemie verlaufen, das ist auch ein spezielles medizinisches Fachwissen, was auch leider in der Ausbildung der Ärzte im Studium gar nicht so vorkommt. Das soll auch gerade geändert werden. Das ist ja auch eine Erkenntnis, auch dieser Pandemie, dass die Ärzte in ihrem Studium auch dieses Fachwissen erwerben sollen und dass das auch im Studium besser gelehrt werden soll. Das war bisher so ein bisschen zu wenig im Fokus gewesen und sodass auch gar nicht alle Ärzte sich so gut mit diesen Verläufen von Pandemien wirklich auskennen. Und dann gibt es dann auch in der Öffentlichkeit manchmal verschiedene Aussagen dazu. Wenn jemand Epidemiologe oder ist, dann weiß ja eigentlich, wie das verläuft. Und auch die Ärzte in den Gesundheitsämtern haben das gelernt. Dafür gibt es den Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Uns ist das klar, dass das der normale Verlauf der Pandemie ist. Und wir haben uns darauf vorbereitet, so gut das eben ging. Ich glaube, dass diese Hygienekonzepte in Schulen und überall, wo wir die haben, wirklich richtig und wichtig waren und auch was beigetragen haben. Allerdings, und jetzt kommt Nein, waren wir doch alle jetzt überrascht, wie schnell sich das entwickelt hat. Mhm. Also dieses Umbiegen von einem treppenförmigen, es wird langsam mehr, was wir jetzt ja schon seit einer Weile haben, von diesem treppenförmigen zum Umschwenken in diesen ganz steilen Anstieg. Mhm. Davon waren wir überrascht, wie schnell das in diesen ganz steilen Anstieg gekommen ist. Und wie rasant dieser schnelle Anstieg ist, davon sind wir doch alle überrascht. Das müssen wir auch wirklich zugeben. Und das ist sicherlich auch genau das, was die Kanzlerin sagt, hier zählt jeder Tag. Ich warte jetzt noch nicht mal bis zum 4. Wir machen das so schnell wie möglich, weil jetzt diese Verdoppelung einfach so rasant zugenommen hat. Und davon wurden wir tatsächlich überrascht. Mhm.
Überraschend für mich ist weiterhin, dass Marburg-Biedenkopf, also der Landkreis, in der ersten Welle, also März, April, eigentlich ein weißer Fleck war. Ne? Also drumherum war also eigentlich hessenweit, vielleicht auch deutschlandweit, waren diese Inzidenzzahlen, die Zahl der Infizierten, deutlich höher. Jetzt ist Marburg-Biedenkopf eigentlich ein Hotspot, tiefrot. Also vorgestern war es vielleicht sogar der Spitzenwert in Hessen oder in der Spitzengruppe. Also woran liegt das, dass auf einmal das hier so rasant ansteigt und vor einem halben Jahr gar nichts los war?
Ja, also ganz genau kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht den Beweis dafür, aber ich habe Vermutungen. Die könnte ich Ihnen gerne mal mitteilen. Also wir haben im Landkreis Marburg-Biedenkopf in der ersten Phase ja Glück gehabt, dass wir so gering betroffen waren. Und damals hat auch unsere Bevölkerung im Landkreis auch sehr gut mitgezogen. Also wenn ich immer gefragt wurde, warum stehen wir denn so gut da, dann habe ich immer diese beiden Sachen ins Feld geführt. Einerseits bestimmt ein bisschen Glück dabei, aber auch gutes Verhalten der Bevölkerung, weil es kommt ja einfach auf jeden Einzelnen an. Jeder die Maßnahmen, die notwendig sind, versteht und auch selber umsetzt und auch andere mitmotiviert, auch mitzumachen. Und jetzt in dieser zweiten Welle habe ich das Gefühl, wir sind so ein Abbild eigentlich von Deutschland. Es war bei uns von Anfang an ein, wir nennen das ja diffuser Verlauf, also diffuse Fälle. Wir hatten nichts Besonderes. Unser Landkreis hat gar nichts Besonderes gehabt. Wir hatten hier und da kleine Cluster, die waren dann auch mal in der Zeitung, wenn es mal wieder an einer Geburtstagsfeier oder an einem Ereignis hing. Aber im Großen und Ganzen gesehen waren das kleinere Cluster. Wir hatten hier und da mal einen kleineren Cluster. Aber auch schon ganz früh in der zweiten Welle haben wir selber mit Sorge gesehen, dass es keine Systematik mehr gibt. Es kommt überall her. Es kommt in Kitas, in Schulen, in Familien, auch im ganzen Landkreis, an verschiedenen Stellen, mit denen wir nicht rechnen konnten und die man dann auch ganz schlecht eindämmen kann, weil es an so vielen Stellen gleichzeitig war. Für mich ist das ein Indiz dafür, dass sich das Virus einfach über den Sommer in ganz Deutschland, und zwar in den Stellen, wo viele Menschen aufeinander kommen, also in den größeren Städten, aber auch in den dichter besiedelten Landkreisen, dass es da sich über den Sommer einfach in der Bevölkerung still und leise ganz breit verbreitet hat und jetzt überall hochkommt. Und wir haben auch hier mit unseren niedergelassenen Ärzten ein sehr gutes Zusammenarbeiten und auch früh darum gebeten, dass auch die niedergelassenen Ärzte wachsam sind und auch mit testen, wenn solche Symptome wieder auftreten. Und das haben die auch gemacht, sodass wir von allen unseren positiven Befunden, die wir haben, sehr viele von den niedergelassenen Ärzten bekommen, die getestet haben und viel weniger vom Testcenter anteilmäßig. Während in anderen Landkreisen, das vielleicht, das kann ich aber jetzt nicht beweisen, aber kommt mir so vor, dass da doch mehr von den Testcentern noch ausgeht und wir einfach ein sehr wachsamer Landkreis sind. Und ich das Gefühl habe, wir haben die Gesamtlage, die sich in Deutschland zusammenbraut, sehr früh gemerkt. Dann sind natürlich auch unsere Zahlen höher, weil wir einfach viele gefunden haben. Und ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass hier gar nichts Besonderes ist, dass wir in Hessen eigentlich alle hier die gleiche Situation haben und wir einfach sehr viele Fälle sehr früh gefunden haben und jetzt auch in unserem Gesundheitsamt unheimlich Personal nochmal zusammengezogen haben, um alle Fälle, die wir haben, auch schnell zu melden. Denn das muss man ja auch sagen, die Gesundheitsämter sind natürlich auch überrascht von dieser Riesenfallzahl. Und allein das Fälle melden, das ist auch eine Arbeit, die mit Sorgfalt gemacht werden muss, die geprüft werden muss, die genau eingetragen werden muss. Da muss auch für jeden Fall viel ermittelt werden und das kostet so viel Zeit, sodass ich glaube, wir sind auch mit unserem Gesundheitsamt gut aufgestellt, die Fälle, die aufkommen, auch schnell zu melden tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, dann sieht das einfach auf der Landkarte so dunkel aus. Mhm. Aber für die Bevölkerung selber ist das kein Unterschied. Mhm. Hier ist es nicht gefährlicher als woanders. Meine persönliche Meinung ist, dass das ein ganz diffuses, in Hessen überall gleiches Phänomen ist und wir da kein besonderer Hotspot sind. Ein Hotspot würde immer bedeuten, dass in einem Landkreis was Besonderes ist. Paradebeispiel Tönnies oder so, eine besondere Sache. Das hatten wir auch einmal, als unsere HIAE so einen Fall hatte. Das war aber im Grunde schon ein bisschen vor der zweiten Welle, da war mal ein Ausbruch und den haben wir auch gut wieder in den Griff gekriegt. Aber jetzt, was sich jetzt abspielt, ist gar nichts Besonderes mehr und insofern sind wir auch kein Hotspot.
Mhm. Gehen wir dann trotzdem mal zu Ihrem Amt, zum Gesundheitsamt. Das liegt ja hier in der Schwanallee in Marburg.
Ja.
Es wird gerade gesagt, 75% der Fälle kann man gar nicht mehr zurückverfolgen, weil einfach die Zahl der Fälle so groß ist oder auch, weil Menschen unvollständige Angaben machen oder weil Menschen sich nicht mehr erinnern können. Was gibt es denn gerade bei Ihnen für Zahlen quasi? Einmal bei dieser Rückverfolgbarkeit und Aufklärarbeit, aber dann auch die aktuelle Fallzahl jetzt hier für Marburg-Marburg-Biedenkopf.
Ja, also was wir gemeldet haben, was ja jeder auf der RKI-Seite sehen kann, da gibt es ja dann das Dashboard, da ist auch unsere Inzidenz drin, das ist von allen Landkreisen Inzidenzen drin. Da waren wir heute mit 237 Spitzenreiter in Hessen. Allerdings sind unsere Fallzahlen schon seit 2 Tagen wieder stabil, wieder niedriger, also dass wir jetzt weitermelden werden. Waren wir schon wieder niedriger. Also gestern waren wir schon wieder bei 217. Aber insgesamt gesehen rechnen wir eher damit, dass das weiter ansteigt. Wir haben gesehen, dass immer zum Ende der Woche die Zahlen nochmal ansteigen, weil die Testcenter und die Hausärzte alle die testen von Montag bis Freitag. Mhm. Und dann gehen auch die Testergebnisse immer gegen Ende der Woche vermehrt ein, bis zum Samstag. Liegt immer daran, ob die Labore, die sind ja in ganz Deutschland verteilt, die sind ja nicht im Landkreis Marburg-Biedenkopf, sondern unsere Tester senden an ganz verschiedene Labore. Das, was wir von den Laboren zurückbekommen, da merken wir dann immer genau, ob die das auch schnell schaffen. Dann haben wir die meisten Ergebnisse bis Samstagabend auch bei uns auf dem Schreibtisch liegen, was sozusagen über die Woche getestet wurde, abgesehen von den Krankenhäusern, die immer durchtesten natürlich. Für die ist der Werktag egal. Aber im Moment sind die Labore auch wieder so überlastet, dass das auch wieder länger dauert, sodass sich auch diese Befundübermittlung, selbst vom Test vom Freitag, jetzt auch bis zum Montag manchmal hinzieht, sodass wir dann auch gegen Ende der Woche mehr Ergebnisse bekommen und eben leider auch mehr positive. Und ich leider damit rechnen muss, dass das wieder weiter ansteigt gegen Ende der Woche.
Und wie viele Corona?
Ich glaube, dass das ein Bundestrend ist, den wir erst stoppen, wenn unser Lockdown mal 2 Wochen gewirkt hat. So viel Zeit müssen wir jetzt geben. Bis dahin wird es weiter ansteigen.
Wie viele Corona-Fälle können Sie denn nicht verfolgen oder aufklären, wo also die Infektionsquelle dann war?
Mehr als die Hälfte.
Okay. Wie sehen Ihre Kapazitäten aus jetzt für diese zweite Welle? Sind Sie auch eher so an der Kapazitätsgrenze? Haben Sie noch Luft nach oben, also bezogen auf die Mitarbeiter, die ja auch geschult sein müssen, kompetent in diesen Sachlagen sein müssen? Also wie sieht es auf dieser Kapazitätsseite des Gesundheitsamtes aus?
Ja, also wir verbringen jeden Tag im Krisenmodus, um wieder neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und wir kriegen Hilfe durch das Verwaltungspersonal aus anderen Einheiten, die nicht im Gesundheitsamt arbeiten und auch Menschen, die im Gesundheitsamt mit ihren anderen Arbeiten zu tun haben, die auch eine Schulung brauchen, weil sie das auch gar nicht können. Also die Abteilung Infektionsschutz selber, die dafür ausgebildet ist, die hatte ja, als wir vor der Pandemie angefangen haben, weniger als 12 Leute. Und als erstes haben wir unsere eigenen Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, die sonst andere Aufgaben haben, ja geschult und machen das immer noch weiter. Und die weiteren Verwaltungsmitarbeitenden und weitere Hilfen von überall her, die sich auch freiwillig gemeldet haben und bei uns längerfristig auch arbeiten. Also wir brauchen nicht so sehr Kräfte, die mal kurz helfen können. Das nutzt uns nichts. Die Schulung dauert schon eine Weile. Wir haben was davon, wenn Menschen längere Zeit und auch möglichst den ganzen Tag bei uns helfen können, weil wir so eine Riesenarbeit haben, jetzt das zu bewältigen. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Alle Gesundheitsämter in Hessen sind absolut am Limit. Also wir sind über dem Limit, weit über dem Limit, sind jeden Tag damit beschäftigt, das irgendwie zu schaffen und die Arbeit nochmal neu zu verteilen und wieder neue Leute zu schulen. Das ist eine Riesenherausforderung, in der wir da gerade sind. Das kann ich nicht anders sagen, das kann man auch nicht beschönigen, dass das für die Gesundheitsämter wirklich gerade eine extrem harte Zeit ist.
Genau, wo kann man denn Ihnen helfen und wen suchen Sie zur Unterstützung konkret?
Ja, also wir suchen immer noch medizinisch-pflegerisch vorgebildetes Personal, die einen Gesundheitsberuf haben und die uns aber für längere Zeit zur Verfügung stehen. Längere Zeit heißt Monate. Wenn jemand sagt, ich habe das nächste halbe Jahr jetzt Zeit, in mindestens ein Halbtagskontingent mitzuarbeiten und vor allen Dingen auch am Samstag und am Sonntag, dann sind wir froh, wenn diese Menschen sich bei uns melden unter gesundheitsamt@marburg-bieden.de. Einfach kurz schreiben, wer man ist, Name, was man für eine Berufsausbildung hat, zum Beispiel auch Gesundheits- und Krankenpfleger oder alle solchen Berufe aus diesem medizinisch-pflegerischen Bereich, die für mindestens eine halbe Stelle und für mehrere Monate mitmachen können. So helfende Hände, die mal sagen, ja, ich habe mal kurz Zeit, ich könnte hier mal ein, zwei Tage mithelfen oder ein paar Stunden, die können wir nicht gebrauchen tatsächlich.
Na gut, das lässt auch weit blicken, dass Sie natürlich auch in sehr weit vorausschauen, ne? Also Monate, ein halbes Jahr, also auch ab jetzt. Ne? Also so weit sind wir ja mit der Pandemie dann noch offensichtlich noch beschäftigt und befasst, logischerweise. Also Sie sagten am Anfang, 12 Leute waren anfangs in diesem Pandemiestab. Wie viele sind denn jetzt damit beschäftigt?
Zwischen 80 und 100.
Okay, und das soll noch weiter ausgeweitet werden?
Ja, das muss noch weiter ausgeweitet werden.
Was erwarten Sie denn so in den nächsten Wochen? Sie haben ja schon gesagt, jetzt die nächsten 2 Wochen werden diese Inzidenzzahlen und diese Fallzahlen nochmal steigen. Was erwarten Sie jetzt von den Maßnahmen, die ab dem Montag, dem 2. November gelten sollen, bis Ende November?
Ja, die Strategie ist, die Kurve abzuflachen. Auf Englisch flatten the curve hatten wir ja im März, April als Motto. Ich weiß noch, wie Herr Spahn dann immer diese Kurve ins Bild gezeigt hat, ne? Eine steile Kurve und eine abgeflachte Kurve. Das ist jetzt genau wieder das Gleiche. Die Strategie ist jetzt, diesen super steilen Anstieg zu stoppen und in ein Plateau zu kommen und dann die tägliche Neuinfektionszahl, die muss wieder niedriger sein. Und wie ich gerade schon sagte, hat es beim letzten Mal, als wir das letzte Mal den Lockdown hatten, ungefähr 2 Wochen gedauert. Und in diesen 2 Wochen sind die Zahlen immer noch weiter rasant angestiegen. Und dann hat es angefangen, ein kurzes Plateau zu geben und dann auch gut abzufallen. Und das erhoffe ich mir diesmal auch. Und dann hätten wir wieder eine Luftphase, sage ich mal, wo wir mit unseren Maßnahmen, die wir machen, wieder auch so normal es irgendwie geht, also mit Einschränkungen weiter unser gesellschaftliches Leben machen und auch Theater und Kino und alles wieder aufgeht. Und wir wieder versuchen, durch vernünftiges Verhalten das so lange wie möglich zu halten. Und dann kann auch wieder noch eine neue Welle kommen. Das ist dann schon möglich.
Von den PolitikerInnen ist ja eigentlich so das Ziel, man möchte dann schöne Weihnachten feiern, ne? Quasi. Ne? Also das war ja so mit auch eine Begründung, sich jetzt einzuschränken, um dann später vielleicht in einem anderen, mehr normalen Modus wieder reinzufinden. Wie sieht denn Ihre Langzeitvorhersage aus, auch vielleicht bezogen auf einen Impfstoff? Da gibt es Meldungen, das könnte Anfang Dezember schon sein oder halt bis Mitte nächsten Jahres, das sagen manche Fachgesellschaften. Also wie sieht denn Ihre Langzeitvorhersage aus?
Ja, ich glaube, dass wir noch mindestens das ganze nächste Jahr damit zu tun haben werden tatsächlich. Weil die Impfstoffe, bis sie in der Breite da sind, auch in der Menge da sind, so dass die Impfstoffe dann da auch eine Wirkung so entfalten, das dauert einfach Zeit tatsächlich. Es ist ja tatsächlich schon oft gesagt, und da kann ich auch gar nichts Neues dazu fügen, dass ja mit ganz schnell daran gearbeitet wird, dass viele gleichzeitig an diesen Impfstoffen arbeiten, auch an verschiedenen Impfstoffen. Und wir alle hoffen, dass es auch dann Impfstoffe gibt, die auch eine gute Wirkung haben und auch sicher sind. Und dass Deutschland ja ein Land ist, was auf die Einhaltung der Sicherheitsstandards einfach großen Wert legt. Und das finde ich auch gut. Und dann kann es durchaus sein, dass andere Länder einfach schneller sind. Und Deutschland sagt, bei uns ist aber die Sicherheit eben auch ein wichtiger Aspekt. Und dann rechne ich auch eher damit, dass Impfstoffe eher dann im Anfang nächsten Jahres bis Mitte nächsten Jahres dann zur Verfügung stehen. Erst wenige und dann immer mehr.
Ich hatte Sie ja in der Vorbereitung auf so ein Nature Paper per E-Mail hingewiesen. Ich verstehe das Nature Paper von diesem Montag so, dass die Immunantwort von Genesenen, also die die Corona-Infektion hinter sich haben und eine Immunabwehr aufgebaut haben, die geht nach 3 Monaten schon deutlich runter. Was bedeutet das denn für die Prävention und für eine Impfung?
Ja.
So Ihrer Einschätzung nach.
Genau, also wichtige Parameter sind einerseits diese Antikörper, die einfach da wieder abfallen, wo man denkt, oh je, ist man denn jetzt nach 3 Monaten dann wieder empfänglich? Ob man jetzt geimpft ist oder auch die Krankheit durchgemacht hat, kann man die dann jetzt trotzdem nochmal kriegen oder überhaupt kriegen? Das sind Dinge, die wir tatsächlich noch nicht genau wissen. Aber die Hoffnung ist noch nicht verloren, dass der Impfstoff oder auch die Erkrankung doch was bewirkt, weil die Immunantwort im Körper auch noch an anderen Zellen und an anderen Eiweißen liegt, nicht nur an den Antikörpern. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk, der hat verschiedene Möglichkeiten, sich das zu merken, wenn er durch Impfung oder durch Krankheit schon mal mit einem Stoff zusammengekommen ist und da auch Gedächtniszellen und auch weitere Stoffe zu produzieren und auch aufzuheben und aufzubewahren für den Fall der Fälle. Also dass es nicht so ist, dass es zwangsläufig so ist, dass dann die Impfung gar nichts nützt oder nur 3 Monate nützt. Aber das ist schon eine spannende Frage. Wie lange wirkt ein Impfstoff? Wirkt er überhaupt? Und wenn ja, wie lange wirkt der Impfstoff? Das sind noch nicht alle Fragen geklärt. Das müssen wir abwarten, geduldig abwarten und es dann so nehmen, wie es kommt. Es kann dann sein, dass rauskommt, dass man Auffrischimpfungen braucht mit dem Impfstoff, dass man dann rausbekommt, okay, der wirkt eigentlich tatsächlich nur 4 bis 6 Monate und nach 6 Monaten muss man nochmal nachimpfen. Das ist eine der möglichen Optionen, das steht aber jetzt noch nicht fest.
Gehen wir mal hier in die Stadt Marburg. So, ich als Radfahrer sehe jetzt immer viele Leute da flanieren, auch Radfahren. Da sehe ich jetzt einfach die Mundschutzdichte auch im öffentlichen Raum einfach größer. Interessanterweise im März, April, da haben wirklich auch die Virologen und auch die Politiker gesagt, Mundschutz braucht man zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das war für mich jetzt auch eine gewisse Lernkurve. Dann wurde der Mundschutz immer mehr in die Normalität geholt. In Südostasien war das immer gang und gäbe quasi, Mundschutz überall, also auch im öffentlichen Raum. Wenn Sie jetzt hier sich ja auch durch Marburg bewegen, mal über den Marktplatz gehen oder durch die Universitätsstraße, was würden Sie sich denn an Verhalten von den Menschen da wünschen, also Richtung Abstand, wie man sich bewegt, Mundschutz oder was würden Sie denn aus medizinischer Sicht, Präventionssicht sich da wünschen, wie wir uns adäquat verhalten können?
Ja. Also wenn ich irgendwo in einem Stadtteil bin, auf dem Fahrradweg, wo ich alleine bin und wo jetzt kein Mensch direkt in meiner Umgebung ist, dann brauche ich keinen Mundschutz, dann kann ich den absetzen. Aber da, wo Gedränge ist, wo mehrere Menschen zusammen sind, da ist tatsächlich auch draußen ein Mundschutz sinnvoll. Das würde ich mir auch wünschen, gerade weil das Virus jetzt so verbreitet ist. Weil wir tatsächlich jetzt damit rechnen müssen, dass Menschen, die uns entgegenkommen, die neben uns stehen, infektiös sind, ohne dass sie das schon wissen. Es ist ja so, dass man 2 Tage vor den eigentlichen Symptomen auch schon selber infektiös ist und andere anstecken könnte. Das muss man für sich selber mit einplanen, das muss man auch für die anderen einplanen. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, dass die Maßnahmen, die jetzt gemacht werden, ab dem 2.11. aber auch von der Bevölkerung ab sofort mitgemacht werden und mitgedacht wird. Ich wünsche mir Mitdenken, ich wünsche mir Mitmachen. Ich wünsche mir Solidarität untereinander, das zu verstehen und zu sehen, okay, wenn der Abstand gering ist, weniger als 1,5 Meter, dann ist sinnvoll, dass ich diese Maske aufhabe und es ist auch sinnvoll, dass mein Gegenüber die aufhat. Und natürlich dafür sorgen, dass man überhaupt mehr Abstand hat. Also wo das irgendwie geht, man sieht, da ist ein Gedränge, vermeiden. wenn es geht, wenn es irgendwie geht, versuchen, sich von so einem Gedränge eben fernzuhalten.
Nee, ich dachte jetzt eher so an die Praxis. Ich war jetzt kürzlich da der Kreuzung Universitätsstraße, Gutenbergstraße, das müsste am Hanno-Drescher Platz sein und da sind ja auch die großen Shops. Ja. Da ist ja wirklich ein großes Gedränge und da haben die Menschen jetzt nicht so darauf geachtet, beziehungsweise vielleicht geht das auch vergessen oder verloren in der Hektik des Einkaufs.
Ja, das würde ich mir schon wünschen. Und nochmal zu Ihrer Frage, passt das auch ganz gut vom Anfang. Wir waren noch ein weißer Fleck und jetzt sind wir hier ein roter Fleck. Gesamtdeutschland ist gut durch die erste Welle gekommen. Jetzt kann es in der zweiten Welle ganz anders werden. Woran liegt das denn? Ich glaube, dass ein psychologischer Moment ganz entscheidend ist. Weil wir das so gut geschafft haben am Anfang, haben wir alle auch so ein bisschen das Gefühl, dass uns irgendwie doch nichts passieren kann. Wir sind so hier in dem Landkreis und in Deutschland. Wir leben doch da, wo man gut durchkommt. Und aus psychologischer Sicht irgendwie verständlich, aber inhaltlich leider falsch, dass wir beim ersten Mal gut durchgekommen sind, lag ja daran, dass wir vorsichtig waren. Mhm. Und so ein bisschen haben wir die Vorsicht verloren. So ein bisschen fühlen wir uns immer noch so, als könnte uns hier nichts passieren. Aber das ist nicht mehr so. Wir müssen umschalten und jetzt wissen und das Bewusstsein haben, nee, jetzt ist es anders, jetzt kann uns hier auch was passieren. Und dann wieder besonders drauf achten.
Das weist mich so ein bisschen in die Psychologie beziehungsweise auch psychiatrische Erkrankungen. Ich habe gelernt, als Amtsärztin muss man in der Facharztausbildung auch so eine Sektion im Bereich Psychiatrie, psychiatrische Erkrankungen absolvieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist. Deswegen die Frage, das Gesundheitsamt, da gibt es ja auch den psychosozialen Dienst. Was sehen Sie denn da, was Corona mit uns macht? Also gibt es da mehr klinisch-psychologische, psychiatrische Fälle? Ändert, was beobachten Sie da?
Ja, danke. Also erste Frage, ja, das ist noch so. In der Facharztausbildung für öffentliches Gesundheitswesen, da gehört ein halbes Jahr Psychiatrie-Erfahrung als Arzt in der Psychiatrie, Ärztin in der Psychiatrie dazu, das ist Pflicht. Und wir haben einen sozialpsychiatrischen Dienst, so heißt der. Und der kümmert sich um psychiatrisch erkrankte Menschen, die selber nicht schaffen, Hilfe zu suchen. Das gehört ja oft zum Krankheitsbild, dass man selber gar nicht erkennt, dass man eine psychische Erkrankung hat und ist dann auf fremde Hilfe angewiesen, sodass wir da viel im Außendienst unterwegs sind, die Leute zu Hause aufsuchen, wenn wir dann Hinweise bekommen aus der eigenen Familie oder aus der Nachbarschaft, dass die Person selber gar keine Hilfe sucht und vielleicht Hilfe braucht. Das ist unsere Aufgabe, zu schauen, ob wirklich eine seelische Erkrankung vorliegt, die behandelt werden sollte und mitzuhelfen, diese Behandlung in Gang zu setzen. Jetzt in der Krise gibt es für die Menschen aus meiner Sicht eine hohe psychische Belastung, die tragen wir alle. Die führt aber jetzt nicht zu einer schweren psychischen Erkrankung. Zum Beispiel ist eine schwere psychische Erkrankung eine Angststörung oder eine Depression, dass die manifesten psychiatrischen Erkrankungen nehmen jetzt nicht in diesem exponentiellen Maß zu, wie die Fallzahl zunimmt. Nein, aber die Belastung ja. Die psychische Belastung ist natürlich höher und wirkt sich für viele Menschen auch aus. Allerdings ist bei unser Schwerpunkt liegt jetzt auch darauf, dass die Menschen, die sowieso die Hilfe brauchen, auch unabhängig von der Pandemie, dass die jetzt trotzdem Hilfe bekommen und dass die jetzt nicht in dieser Zeit, wo alles schwieriger ist, auch im medizinischen und Gesundheitssystem, dass die jetzt nicht noch hinten runterfallen. Die haben sowieso oftmals schon schwer, im Hilfesystem Hilfe zu bekommen. Da helfen wir dann mit, dass die tatsächlich schwer Erkrankten auch weiter einfach eine gute Versorgung bekommen.
Ich muss jetzt doch nochmal in die Praxis sozusagen das hier und jetzt in Marburg nochmal zurückkommen und zwar für den Herbstmonat November, der ja auch recht frisch und kühl sein kann. Der Fall, ich habe mich erkältet, ich fühle mich matt, habe einen Kratzen im Hals. Wo gehe ich hin, Frau Wollenberg?
Ja, zum Hausarzt. Ganz einfache Frage, einfache Antwort. Dafür sind genau bei Kindern die Kinderärztinnen und Kinderärzte zuständig, für Erwachsene die Hausärztinnen und Hausärzte. Bitte telefonisch voranmelden. Denn es könnte ja auch mal Covid sein, nicht einfach mit Covid-Symptomen in die Praxis laufen, sondern vorher anrufen, die Beschwerden schildern und dann wird die Hausärztin, der Hausarzt sagen, das machen wir jetzt so. Bei dir denke ich, das wäre wichtig oder bei Ihnen, dass Sie erstmal zu Hause bleiben oder es ist hier wichtig, dass wir einen Test machen, den müssen wir nachgehen. Der Test wird bei mir in der Praxis gemacht Und dann wird genau gesagt, wann der Test und wie der Test gemacht wird, so, damit sich kein anderer anstecken kann. Oder wenn die einzelne Hausarztpraxis den Test nicht anbieten kann, dann gibt es das Testcenter. Dann kann man, das ist dann zweite Möglichkeit, auch direkt ins Testcenter gehen. Da braucht man keine Überweisung vom Hausarzt. Da braucht man sein Kärtchen. Dann beschildert man dort seine Symptome und dann wird dort entschieden, ob ein Test gemacht wird. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn es Symptome sind, die auch bei Covid vorkommen.
Also Ihre Empfehlung ist erstmal zum Hausarzt, Kinderarzt.
Ganz genau.
Genau, es gibt noch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117. Ist das auch eine Wahl?
Ja, die 116 117 vertritt ja alle Hausärzte im ganzen Landkreis. Immer dann, mittwochs nachmittags und am Wochenende, wenn die Hausärzte geschlossen haben. Daraus kann man schon erkennen, dass der EBD jetzt nicht 167 Hausärzte am Mittwochnachmittag komplett vertreten kann. Also der ist dafür da, wenn es einen sogenannten hausärztlichen Notdienst gibt. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich hohes Fieber, muss nicht ins Krankenhaus, muss aber, so nach meiner ersten Einschätzung, aber muss jetzt schon behandelt werden. Dafür ist dann die 116 117 da. Alles, was auf den nächsten Tag aber verschoben werden kann. Ich habe jetzt Mittwochnachmittag milde Symptome gekriegt. Halsschmerzen und bisschen Kopfschmerzen und Temperatur ist 37,8. Dann warte ich bis zum nächsten Morgen und rufe dann meinen Hausarzt an. Denn sonst schafft der EBD das nicht am Nachmittag. Das kann nicht funktionieren. Die sind ja auch nur mit wenigen Menschen dann da.
Ich hatte erst gedacht, Sie verweisen direkt auf das Testzentrum, weil das ja gerade auch in den Medien immer mal thematisiert wird. Auch das Testzentrum, was sich jetzt hier am Afföller Messeplatz quasi befindet, also im Norden von Marburg. Also den Berichten zufolge war das in den letzten Tagen sehr, sehr überlastet mit vielen stundenlangen Wartezeit. Gibt es da Licht am Horizont?
Das Testcenter besteht ja auch aus den niedergelassenen Ärzten selber, die auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst machen. Das ist ja die große Gruppe der Hausärzte. Genau. Die sind einerseits in ihrer eigenen Praxis, einerseits machen sie diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst, den LBD mit und andererseits bestücken sie auch das Testcenter. Das ist sozusagen immer die gleiche Gruppe von Ärzten. Und sicherlich ist sinnvoll, erst den Hausarzt zu fragen und möglichst viel auch bei den Hausärzten vor Ort schon machen zu lassen, denn das Testcenter ist der Ausfallbürger, wenn es mal beim Hausarzt nicht geht. Gleichzeitig werden die Testcenter ja auch versuchen, noch mehr Personal zu bekommen, wie das jeder gerade versucht, aber das geht ja natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, aber die sind damit auch beschäftigt, dann wieder noch mehr Personal und noch längere Öffnungszeiten irgendwann vielleicht aufzumachen. Aber das kann ich natürlich nicht bestimmen. Das werden Sie selber dann regeln. Im Moment ist das Testcenter offen, Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Eine konkrete Frage zum Testzentrum. Ich weiß nicht, waren Sie mal dort beim Afföller jetzt? Das ist, glaube ich, erst seit Anfang der Woche, glaube ich, dort. Haben Sie das mal, den Ablauf mal selbst gesehen?
Das ist seit Montag offen und ich selber war noch nicht vor Ort, aber mir wurde das genau geschildert. Ja. Wir besprechen natürlich auch solche Dinge im Gesundheitsamt, aber ich habe es noch nicht selber gesehen.
Mir geht es ganz einfach darum, es will ja nicht jeder unbedingt mit dem Auto vorfahren. Also ich bin Fahrradfahrer, der andere will zu Fuß gehen. Also in den Medien wird es aber eher so immer als so Drive-in oder Drive-by-Testzentrum beschrieben und immer zählt, wie lang die Autoschlange ist. Also ich kann ich da auch, wenn ich kein Auto habe, also wenn ich ein guter Marburger bin, der jetzt sich alternativ fortbewegt mit Fahrrad oder zu Fuß, kann ich auch so dahin kommen oder muss ich mich dahinter die Blechlawine da anstellen?
Nein, das können Sie auch. Dann bei der Planungsphase, wie soll das genau gemacht werden, da war ich direkt dabei und habe das mitbesprochen und da weiß ich, dass das genau dieser Punkt genauso besprochen wurde. Es soll für alle offen sein, gerade im Hinblick auf Winter und dass es dort Container sind, wurde gesagt, dass es dann gut im eigenen Auto ist, man wenigstens geschützt, aber es ist genauso zugänglich für Fußgänger und dann ja auch Fahrradfahrer wie für Autofahrer.
Ja, schön. Vielen Dank, Frau Wollenberg, dass Sie so viel Zeit hatten für unser Interview. Am Ende vielleicht noch, gibt es irgendwie noch mal so ein Licht am Horizont, so ein Schimmer oder ein bisschen Hoffnung, was Sie uns geben kann? Also wann ist zum Beispiel Corona vorbei? Also es wird ja jetzt nicht so ein Ausschalter sein, dass man eine Impfung hat, dann drückt man drauf, also lässt sich impfen und dann ist Corona vorbei. Das ja nicht, aber wo gewinnen Sie Hoffnung in dieser, wie heute Morgen in der Regierungserklärung von Angela Merkel, als dramatisch beschriebenen Lage?
Ja. Ja, also ich hoffe doch wirklich, dass wir an Weihnachten schon was geschafft haben, dass wir da schon das erste Mal auch wieder sehen können, dass wir geschafft haben, diesen exponentiellen Verlauf zu stoppen, dass wir da schon wieder das besser im Griff haben, das glaube ich. Und ich glaube, nächsten Sommer wird wieder so ein Ereignis sein, wo wir dann sagen, so jetzt gibt es auch wieder ein freieres Leben und auch, obwohl wir uns wieder mehr erlauben können an sozialen Kontakten, trotzdem weniger Fälle. Das glaube ich ganz gewiss, dass wir das spätestens ab der schönen Wetterperiode, hoffentlich früh nächstes Jahr wieder, dieses Jahr hatten wir ja viel Sonnenschein in diesem schlimmen Corona-Jahr, aber hatten wir trotzdem ein Wetter, wo wir schön rausgehen konnten. Das hoffe ich für nächstes Jahr auch, dass das früh beginnt und ab dem Moment, wo wir viel rausgehen können, werden auch die Zahlen wieder, auch die Infektionen einfach wieder weniger sein. Und das ist sicherlich ein Lichtblick. Und eine andere Hoffnung und Zuversicht, die ich habe, ist einfach die Erfahrung, dass wir das schon einmal auch so gut geschafft haben und dass einfach die Menschen, die bei uns im Landkreis wohnen, aber auch insgesamt in Deutschland, einfach Dinge sehr gut machen, wenn sie das einsehen und verstanden haben und dann auch für sich selber so beschlossen haben, dass sie es machen, dass sie das dann einfach auch besonders gut schaffen, es hinzukriegen. Und deswegen haben wir auch in Deutschland und auch in unserem Landkreis gute Chancen, dass wir, wenn wir jetzt da alle zusammen diese harten Maßnahmen auch wirklich einmal durchziehen, das wieder gut in den Griff kriegen.
Dann bedanke ich mich für den Ausblick, Frau Wollenberg. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Schönen Tag, schöne Woche.
Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Gute auch für Sie und für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, das war unser Interview mit Dr. Birgit Wollenberg vom Gesundheitsamt in Marburg zur aktuellen Corona-Lage. Das Interview vom 29. Oktober 2020 läuft in unserer Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg. Im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.